Es freut mich, dass wir unser Thema über Freunde für Gott gewinnen fortsetzen können, und wir haben heute den schönen Untertitel Unbegrenzte Möglichkeiten. Wer wünscht sich schon nicht, dann wenn er etwas unternehmen soll, unbegrenzte Möglichkeiten? Unser Heiland, bevor er zum Himmel ging, beauftragte er seine Jünger und das auch uns und sagte in Matthäus 28 von Vers 18: Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. So, Christus sagt, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das scheint doch nach unbegrenzten Möglichkeiten. Wo und wie müssen wir das verstehen? Das ist die Frage in dieser Stunde. Und wir wollen uns erinnern, dass es in Gottes großer Absicht ist, dass seine Wahrheit, das heißt die Wahrheit, an alle Menschen kommt, weil allein durch Wahrheit gibt es Befreiung. Der Geist ist gefangen und wir sind alle gefangen geboren im Irrtum, und wir brauchen eine Befreiung, die kommt nur durch die Erkenntnis der Wahrheit. Dazu kam Christus auf diese Welt, lebte und starb, um ein Zeuge zu sein für die Wahrheit. Und dazu hat er seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leiten soll. Wir wissen alle, dass heute noch Gott einen schlechten Ruf hat unter den Menschen. Und das muss sich ändern. Dieser schlechte Ruf kommt von dem Volk, das vorgibt, es ist ein Volk Gottes. Aber wenn dieses Volk Gottes ein Spiegelbild sein sollte ihres Gottes, dann läuft jeder weg von diesem Gott. Deshalb muss sich das Volk, das sich Gott das Volk nennt, verändern. Es muss gesichtet werden, es muss rein werden. Wir leben in den letzten Stunden dieser Weltgeschichte. Und bevor Gott dieses große Werk erfüllen kann, muss er eine reine Gemeinde haben. Eine Gemeinde, die den Auftrag "Geht hin in alle Welt" auch ausführen kann. Eine Gemeinde, die vor dieser Welt stehen kann und sich rühmen kann des Namens Gottes. Ist sie nicht das Ebenbild Gottes, dann ist sie nicht Licht und kann die Botschaft der Befreiung nicht verkündigen, wenn sie nicht frei sind. Wie sollen sie das tun? Und sie taufen und sie selbst zu Jüngern machen. Das heißt, dass sie auch das tun, wozu wir gerufen sind. Und Christus hat gesagt: Ich bin bei euch und mir ist gegeben alle Macht. Das klingt doch nach unbegrenzten Möglichkeiten, oder? Ich bin mit euch bis an das Weltende. Und es ist schön zu wissen, dass wir dort angekommen sind, dass die Zeit jetzt da ist, dass das Ganze beendet wird. Die Jünger haben begonnen und wir werden es beenden. Aber dafür muss etwas geschehen. Jesus verheißt seinen Jüngern, kurz bevor er in den Himmel aufgehoben wird, er sagt: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ihr seht, wo die Begrenzung liegt. Sie liegt nicht an Christus und dass er alle Macht hat und dass ihm alle Ressourcen zur Verfügung stehen, sondern die Begrenzung liegt daran, dass ihr es nicht tragen könnt. Ihr könnt es nicht verstehen. Deshalb verheißt er ihnen einen Lehrer. Der Heilige Geist ist derjenige, der sie leiten soll in alle Wahrheit. Offensichtlich kann man ja nicht alles nutzen, wenn man nicht alles versteht. Nun müssen wir nicht alles verstehen, aber so viel, dass wir das Bild Gottes zurechtrücken, dass Menschen sehen können, das sind freie Menschen. Das sind Menschen, die sind vernünftig, sie haben völlige Kontrolle über sich selbst, egal in welche Not sie kommen. So, die Unbegrenztheit liegt daran, dass wir noch in der Lüge sind und dass Gott uns von der Lüge Schritt für Schritt befreien muss, so damit wir in den Zustand kommen, dass wir tatsächlich die unbegrenzten Möglichkeiten, die Christus und Gott uns zur Verfügung gibt, um dieser Welt die letzte Einladung zu geben, doch frei zu werden, zu verkündigen. So, wir müssen etwas loswerden. Und das ist nur möglich, wenn wir den Heiligen Geist haben. Bevor wir über das Werk des Heiligen Geistes sprechen, müssen wir uns über ein paar Funktionen eines Geistes klar werden. Die Engel, wissen wir, sind Geister. Wir Menschen haben einen Geist. Wir sind Seelen und bestehen aus Geist und Körper, was ja die Seele ergibt. Und ein Geist spricht immer mit einem Geist. Das heißt, wir müssen wissen, wie ein Geist funktioniert, um zu verstehen, wie uns der Heilige Geist lehren kann in alle Wahrheit. Dieses ist eines der wichtigsten Kenntnisse, die wir brauchen, damit wir nicht durcheinander kommen. So, der erste Punkt, der einen Geist ausmacht, ist, er kann sich nur selbst steuern. Gott kann den Geist eines Menschen von außen nicht steuern. Er konnte den Geist der Engel oder Luzifers nicht steuern, weil er hat ihn ja gemacht in seinem Ebenbilde, dass er sich selbst steuert. So, wir finden in der Heiligen Schrift, dass der Geist etwas ist, das sich nur selbst steuern kann. Ein Geist kann nicht zum Handeln gezwungen werden. Das heißt, alles, was Gott kann tun mit einem Geist, ist, ihn zu überzeugen. So zum Zwang, damit wir gezwungen werden zum Handeln, das geht nicht. Ihr seht, man fragt sich ja, wenn Jesus alle Kraft der Welt hat, alle Macht ist ihm gegeben, wieso kann er jetzt nicht alle Menschen erlösen? Nun, warum können wir, auch wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden, wenn wir als dritter Elia auftreten werden und das reine Evangelium verkündigen, werden wir 100% Erfolg haben? Natürlich nicht. Weil wir können nur an den Geist des Menschen herankommen und anklopfen, wir können nur überzeugen. Es gibt keinen Zwang zum Handeln für den Geist. Ein Geist kann nicht gezwungen werden, er kann nur überzeugt werden. Nun, dann kommen manche und sagen, naja, wie entsteht Besessenheit? Besessenheit besteht ja nur darin, dass der Geist eines Menschen sich völlig abhängig macht von dem Geist des Bösen. Und dadurch führt er den Willen des anderen aus. Der andere kann nie meinen Willen benutzen, es sei denn, ich bin so im Irrtum drin, dass ich es tun muss. Deshalb müssen wir verstehen, der Geist ist eingestellt, das heißt, als Gott ihn gemacht hat, er ist ein Geschöpf, dass er nur Wahrheit aufnehmen kann. Es ist unmöglich für einen Geist, etwas anderes aufzunehmen außer Wahrheit. Deshalb ist auch der Eintritt des Irrtums in Luzifer und dann durch ihn auf die anderen Wesen unerklärlich. Der Geist muss vor Aufnahme einer Information prüfen, ob diese auch wahr ist. Er hat immer eine Fähigkeit, in den Spiegel zu schauen. Und jetzt muss ich verstehen, wenn Gott den Geist so gemacht hat, dass er nur auf Wahrheit steht, wie konnte Luzifer sich täuschen? Wie konnte Adam und Eva auf eine Täuschung eingehen? Sie konnten das nur tun, und da konnte Gott nichts ändern dran, indem sie, und das ist unerklärlich, das ist das Mysterium des Irrtums, welches dann zur Sünde geführt hat, das Gesetz Gottes zur Seite legten. Sie mussten irgendwo ignorieren das absolute Wort Gottes, was ja sein Gesetz ist. Da konnte niemand nichts tun. Das heißt, sie haben eine Lüge als Wahrheit aufgenommen, weil sie es nicht nach dem Gesetz geprüft haben, weil sie das Gesetz zur Seite gelegt haben. Und bei Luzifer war das ein langer, langer Prozess, bis er völlig kaputt war. Und bei uns Menschen haben wir die Möglichkeit, aus diesem Irrtum, in dem wir geboren sind, herauszukommen. Wenn wir überzeugt werden, dass wir einem Irrtum aufsitzen und nicht der Wahrheit. Ein Geist ist als Geschöpf abhängig von vielen geistigen Bedürfnissen. Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit und so weiter. Deshalb ist ein Geist auch, wenn er im Irrtum ist, manipulierbar. Das heißt, er manipuliert sich selbst. Habe ich etwas, wo ich jemandem sein Bedürfnis bei mir habe, dann ist er abhängig von mir. Deshalb ist es wichtig, die Wahrheit macht uns frei, dass wir nur aus der Quelle trinken, wo auch Gerechtigkeit gibt. Und die gibt es ja nur bei dem einen, der sie gemacht hat, der sie auch ist, und die Freiheit und die Sicherheit. Aber wenn wir sie versuchen, von Menschen, von Regierungen, ja, die Demonstrationen aus diesen Tagen wollen ja von der Regierung etwas. Nun, die Regierung kann uns keine Freiheit geben, sie kann uns auch die Freiheit nicht nehmen, weil sie ist ja eine Geistesgeschichte. Du konntest Christus nie die Freiheit nehmen. Es konnte dem Paulus niemand die Freiheit nehmen, auch wenn er im Gefängnis war, weil sein Geist frei war. So, wir sind zwar abhängig, aber jetzt kommt es darauf an, in der Wahrheit bin ich abhängig von Gott, in der Lüge bin ich abhängig von Menschen, also muss ich mich selbst zerstören. Und sicherlich ist nur der Geist, der Materie steuern kann. Ja? Der Geist ist derjenige, der den Körper lenkt und natürlich auch das Buch in die Hand nimmt durch den Körper. Aber der Körper kann das von sich aus nicht. So, diese Funktionen des Geistes sind ganz entscheidend, dass wir das Zusammenwirken des menschlichen Geistes mit dem Heiligen Geist verstehen. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem Gast, der sagte mir, ich habe mit Gott einen Vertrag gemacht, dass er mir das neue Herz gibt und ich gebe ihm das alte. Und schriftlich. Warum hat er es noch nicht erfüllt, mir ein neues Herz zu geben? Ihr seht, wenn wir nicht verstehen, wie es gemeint ist, wenn Gott sagt, ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch tun, was bedeutet das? Wenn wir die Funktionen nicht kennen und das Gesetz, können wir uns so täuschen und sind dann enttäuscht, dass Gott gibt uns nicht, was wir von ihm bitten. Nun, er kann nicht. Das ist jemand, der betet schon 10 Jahre, dass Gott ihm Geduld gibt, dass sich nicht mehr ärgert. Und ich sage, du kannst auch noch 20 Jahre beten, es wird sich nie was ändern. weil du musst doch verstehen, den Ärger machst du ja selbst. Wie soll Gott dir den Ärger wegnehmen? Er kann dich töten, ja, er kann dich blockieren, aber er kann dir doch nicht etwas wegnehmen, was deine Handlung ist zu tun. Das, was ich oder du tun musst, kann Gott nicht tun. Sonst würde er ja eingreifen in seine eigene Schöpfung und Gott widerspricht sich nicht. So, wir müssen wissen, dass nur wir handeln können und Gott gibt uns den Heiligen Geist, dass er uns in alle Wahrheit leitet, als eine Aufgabe im Wesentlichen in zwei Dingen. Er ist unser Lehrer. Er ist unser Lehrer. Deshalb, wenn wir das nicht verstehen, dass man einen Geist lehrt, deshalb hat ja Jesus auch gesagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist nicht durch außergewöhnliche Erscheinungen, sondern durch das einfache Lehren. Er gibt uns die Information. So, lehren und befähigen, das sind die zwei Fähigkeiten, das sind die zwei Aufgaben des Heiligen Geistes. So, er klopft an die Tür und er bietet was an, das mich überzeugt. Überzeugt es mich nicht, lasse ich es draußen. Überzeugt es mich, nehme ich die Information auf. Und in dem Moment, wo ich die Information aufnehme, löst diese Information, in der ja die Kraft Gottes ist, aus und gibt meinem Geist das Leben und die Kraft, die dann weiterhin in den Körper geht. Ja, weil es geht ja alles immer weiter. So, der Geist, der Heilige Geist, muss anklopfen. Er muss mit mir in einen, ich sag jetzt mal, in ein Gespräch kommen. Und der Apostel Paulus beschreibt das in Römer 8 sehr schön, indem er sagt, hier in Vers 8, 16, derselbige Geist, das heißt der Heilige Geist, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So, wir sind also vom Heiligen Geist werden wir überzeugt, wer wir sind. So, er muss überzeugen und er übt keinen Zwang aus. In diesem ganzen Lernprozess gibt es von Seiten des Heiligen Geistes keinen Zwang. Je mehr ein Individuum, ich nehme jetzt mich, aufnehme von dem Geist Gottes, umso mehr werde ich mit Gott erfüllt. Weil ich nehme Gottes Wort, Gottes Information und ich habe dann die Fülle erreicht, wenn ich nur noch aus Gott lebe. Wenn ich nicht mehr von meiner sündigen Natur betrogen werde, weil ich sie zur Seite gelegt habe und lebe aus der wahren Identität, ich bin ein Kind Gottes, dann werde ich erfüllt komplett mit dem Heiligen Geist, weil ich aus ihm lebe. Aber es ist nicht, weil der Geist in mich kommt und mich steuert. So etwas gibt es nicht. Wie die Leute immer warten und sagen, oh, Geist, nimm mich in deinen Besitz. So etwas gibt es nicht. Gott kann uns gewisse Fähigkeiten, wir kommen noch dazu, geben, aber er kann an unserer Stelle nicht handeln. Ganz wichtig zu verstehen. So, der Geist Gottes befähigt, er gibt natürliche Fähigkeiten und er gibt übernatürliche Fähigkeiten. So können wir plötzlich in allen Sprachen sprechen, heilen. Ja, wir können die Heilung vermitteln. Wir können weise und haben eine Art und Weise zu reagieren, die göttlichen Ursprungs ist. Und er verleiht uns in unserem Körper übernatürliche Kräfte. Wir können plötzlich vielleicht fliegen oder unsichtbar uns machen, was auch immer es ist. So, das sind Befähigungen. Das haben wir in der Lektion zu sagen, ja, der Geist gibt Gaben und man muss sich die Gaben entdecken. Das ist eines der großen Irrtümer unserer sündigen Natur, die genauso verdreht den Text, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagst, ich muss mich zuerst lieben, damit ich meinen Nächsten liebe. Das ist Verdrehung, das ist Nonsens. Aber so betrogen sind wir dadurch, ist es, du musst zuerst den Schraubenzieher haben, damit du eine Schraube lösen kannst. Nun, theoretisch ja. Aber wenn du nicht etwas zu tun hast, brauchst du doch auch keinen Schraubenzieher. Das heißt, wir sehen nicht, dass wir einen Auftrag haben. Und dann, wenn ich diesen Auftrag erfülle, plötzlich sehe ich, ich brauche Mittel. Und dann muss ich diese Mittel anwenden. Und ja, wir mögen von Geburt an oder natürliche Fähigkeiten haben, die wir nie gesehen haben, weil wir noch nie in die Situation kamen, sie auszuüben. Aber die muss ich doch vorher nicht entdecken, dass ich sage, ah, ich kann das, jetzt mache ich das. Nein, das ist einfach, ich sag mal, Irrtum und Durcheinander, Unkenntnis des Gesetzes und der Funktion des Geistes. Ich muss doch ganz klar wissen, ich habe einen Auftrag. Und wenn ich einen Auftrag habe, dann plötzlich habe ich eine Not. Ich muss eine Schraube rausziehen und ich brauche einen Schraubenzieher. Und ich suche nach dem Schraubenzieher, wenn ich die Not habe, bevor nicht. Was nützt es mir zu sagen, naja, ich habe einen Schraubenzieher, aber ich habe keine Schraube, die ich rausholen soll. So, wir müssen nicht unsere Gaben entdecken. Es ist absurd. Wir müssen wissen, dass wir einen Auftrag haben. Und in dem Moment, wo wir an diesen Auftrag gehen, werden wir merken, was wir brauchen. Und dann gucken wir, ob wir es haben, ob wir es erbitten müssen, damit wir den Auftrag ausfüllen. So, wir wollen zuerst den Schraubenzieher, bevor wir die Schraube überhaupt gefunden haben. Das ist absurd. Das macht keinen Sinn. Wir müssen erst mal anfangen und losgehen. Und dann sehen wir, was wir brauchen. Dann erkennen wir, aha, ich brauche das, das ist das. Woher nehme ich die Ressourcen? Woher nehme ich die Fähigkeiten? Ob sie natürlich oder übernatürlich sind. Und der Geist Gottes schützt natürlich vor Gefahr. Er kann uns bewahren. Ja, er schützt uns auch in dem Sinne, dass er uns lehrt, dass wir nicht in einen Weg gehen. Er klopft an und sagt, ja, so er ist ein großer Schutz für unseren Geist. Er ist natürlich der größere Geist, kann unseren Geist sozusagen von außen schützen. Er kann aber nie an unserer Stelle irgendeine Fähigkeit, die wir haben, ausüben. Er kann uns außergewöhnliche Fähigkeiten geben. Alle Ressourcen sind möglich. Aber die Anwendung dieser Ressourcen ist nur meinem Geist gegeben zu tun. Deshalb trage ich auch volle Verantwortung. Wenn ich nicht das, was Gott mir zur Verfügung stellt, nutze, um das Werk vorwärts zu bringen. Aber das Problem ist, dass wir uns nicht sehen als Erfüller, dass wir nicht den Auftrag sehen. Die Gemeinde, wenn ich jetzt sehe, so die Christenheit sieht nicht, dass sie einen Auftrag hat gegenüber der Welt. Sie denkt, es geht nur darum, erlöst zu werden. Also konzentrieren sich alle auf ihre eigene Erlösung und werden, wenn sie so bleiben, alle verloren gehen. So fassen wir zusammen das Werk des Heiligen Geistes. Es sind drei Dinge, sagt Jesus in Johannes 16, 9 bis 11. Erkenntnis der Sünde. Du kannst keine Sünde erkennen, wenn wir das Gesetz nicht kennen. Und die 10 Gebote sind der Ausdruck, der literalische Ausdruck, der Effekt des Gesetzes. Wir müssen wissen, das Gesetz von Ursache und Wirkung, das uns erklärt, wer wir sind. Wie können wir anders verstehen, wer wir sind, außer durchs Gesetz? Weil ein Gesetz steuert Abhängigkeit. Und jeder, der abhängig ist, muss wissen, dass er nicht ein Gott ist. Aber wir werden alle geboren mit dieser Lüge. Und das Gesetz offenbart uns jetzt diese Lüge, indem es zeigt unsere Abhängigkeit, wo wir doch denken, wir sind unabhängig. Es zeigt uns unsere komplette Hilflosigkeit. Es zeigt uns die komplette Gefangenschaft in der Sünde. Es ist das erste Werk des Heiligen Geistes. Deshalb ist er auch der Geist des Gesetzes. Und ich könnte sagen, wer das Gesetz nicht kennt, hat den Geist nicht. Ganz einfach. Und wir kennen das Gesetz nicht. Also, wenn die Christenheit das Gesetz nicht kennt, hat sie den Geist nicht. Und das sieht man auch, weil sie ist kraftlos. Gerade in diesen Tagen, wo sie an sich stehen müsste mit einer klaren Botschaft gegenüber der Welt, hört man nichts. Ja, Die christlichen Fernsehsender senden genau dasselbe wie die anderen Fernsehsender und die christlichen Radiosender senden dasselbe. So, wo ist denn der Unterschied? Wir sind alle gefangen im Irrtum, weil wir das Gesetz nicht kennen. Also haben wir den Geist nicht. Und wenn wir den Geist nicht haben, wissen wir auch nicht, wie wir die Gerechtigkeit Christi aufnehmen sollen. Das neue Leben, wenn wir nicht wissen, dass wir ein neues Leben, ist Buße und Bekehrung eine Form. Wir denken, wir sind, ja, es gibt keine völlige Hingabe und Strebe nach Heiligung, wenn ich nicht weiß und kenne das Gesetz. Und es gibt keinen ausdauernden Kampf bis zum endgültigen Sieg, ohne dass ich den Geist Gottes habe, der mir das neue Leben bringt. Er zeigt mir das Alte, er zeigt mir, wie hilflos ich bin, und er zeigt mir den Ausweg. Und er bringt ihn mir auch zur Verfügung. Wir können das Leben Jesu über den Heiligen Geist alle haben und aus diesem Leben leben. Und der Geist bringt auch das Gericht. Satan und alle Anhänger sind gerichtet und werden am Ende in die Inexistenz übergehen. Nun haben wir das Werk des Heiligen Geistes im Bild des Regens. Wir alle kennen von der Schrift den Frühregen und den Spätregen. So, der Frühregen ist der Regen, der auf die Apostel kam zu Pfingsten. Der Same wird gesät. Es ist ein Beginn des Wachstums. Die junge Gemeinde hatte sehr viele Dinge, die sie ablegen musste, die Irrtümer. Wir haben das gesehen in den letzten Stunden. Und sie war dadurch begrenzt in ihren Möglichkeiten. Auch wenn Christus unbegrenzt ist und seine Macht unbegrenzt ist, was nutzt die ganze Macht, wenn der, der sie ausnutzen soll, begrenzt ist? So, das Werk war ein großes. Aber da es ja noch viele Irrtümer gab, gab es begrenzte Möglichkeiten. Und so muss es auch einen Spätregen geben. Dieser Spätregen kommt, wenn die Frucht reif ist, wenn der Samen gereift ist. Die Ernte ist reif, die Vollkommenheit ist erreicht. Und in diesem Moment, wenn die Vollkommenheit erreicht ist, gibt es für denjenigen, der den Geist Gottes hat, der hat ihn ja jetzt völlig inkorporiert. Das Leben Jesu ist jetzt in ihm. Jesus und er sind eins geworden im Herzen, im Geist. Und damit kann er alle Macht Christi nutzen, die auch Christus hatte, die ihm gegeben wurde im Himmel und auf Erden. So, von dem Anfang des Frühregens bis zum Spätregen gibt es also ein hundertprozentiges Wachstum. Ja, das heißt, der Frühregen war mächtig. Und wenn wir lesen die Geschichte in der Apostelgeschichte, welche große Sache. Aber der Spätregen ist damit nicht wirklich zu vergleichen. Weil der Spätregen führt zu einem Erfolg. Das heißt, er hat zwei Arten von Auswirkungen. Auf das Volk ist die Auswirkung auf die Kinder Gottes, auf die reifen Erstlinge, ja, sind ja die 144.000, auf diese reifen Erstlinge, sie verkündigen eine komplette Wahrheit. Sie haben das Gesetz Gottes komplett verstanden und sie zeigen es als Licht der Welt, weil es ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Sie erklären die menschliche Natur. Sie zeigen die Notwendigkeit einer inneren Umwandlung, einer Neugeburt von oben. Sie machen das ganz deutlich, dass ohne Jesus Christus keine Befreiung gibt. Ohne das neue Leben gibt es keine Befreiung. Und sie beweisen durch ihr Leben die komplette Befreiung. So, das ist der Spätregen. Wenn der Heilige Geist komplett aufgenommen wurde von den gläubigen Menschen, jetzt durch die Zeit der Sichtung gehen wir, und jetzt muss dieser Prozess stattfinden, dass wir komplett rein sind. Wenn wir aus dem Sichtungsprozess rauskommen, dann müssen wir rein sein. Dann fällt der Spätregen, er fällt nur auf reine Menschen, die ihre sündige Natur komplett zur Seite gelegt haben. Kein Tropfen fällt auf jemanden ihn zu befähigen, der nicht vollkommen ist. Deshalb wird das Evangelium gepredigt werden durch uns, durch die, die wir übrig bleiben, in der reinsten Form, in der es je in diesen 6000 Jahren gepredigt wurde. Es ist immer dasselbe Evangelium. Aber jetzt kommt es, nicht nur, dass wir es verinnerlicht haben, aber durch das kräftige Wirken des Geistes sind wir in der Wahrheit gegründet. Wir können stehen als Zeugen, so wie unser Heiland, vor der ganzen Welt und können sagen, wir sind gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Die Wahrheit, Christus und wir, sind eins geworden. Das ist die Auswirkung des Spätregens auf uns. Wir werden Fähigkeiten haben, die jegliches menschliches Wesen keine hat. Er wird uns befähigen, Dinge zu tun, von denen wir heute nicht mal träumen können. Weil dann sind tatsächlich alle Möglichkeiten unbegrenzt. Weil wir haben Zugang zu dem ganzen Schatz. Für uns natürlich nicht. Damit wir erlöst werden? Nein. Damit wir dieser Welt die schönste und herrlichste Botschaft bringen, die es je gegeben hat. Aber wie wirkt sich der Spätregen auf die Welt aus? Nun, der Spätregen wirkt sich auf die Welt auch aus. Geht ja nicht anders. Und zwar wird Gott solche Umstände schaffen, die völlig außergewöhnlich sind, das heißt günstig, dass jeder Mensch die Wahrheit sieht. Gott wird ihm eine Möglichkeit schaffen, einen Umstand so ändern, dass er wirklich in das Angesicht Gottes sehen kann durch seine Diener und die Wahrheit erkennen kann. Nutzt er diesen Umstand, den Gott tut, diesen außergewöhnlichen Umstand, nicht, dann ist das alles, was Gott für ihn tun konnte. Er hat ihm demonstriert in Menschen, was Liebe bedeutet, Freiheit und Gerechtigkeit. Und er gibt ihm jetzt noch außergewöhnliche Umstände, das heißt, er macht die Umstände so, dass er das sehen kann, dass er das hören kann und dass er für einige Augenblicke, auch immer dieser Zeitraum ist, das völlige Wirken empfinden kann. Ohne Ablenkung, ohne dass er sich dann entschuldigen kann, ja, ich war abgelenkt, weil ich musste mein Kind vor dem retten. Oder nein, Gott wird die Umstände so schaffen, dass jeder Mensch für den Raum, für den Zeitraum, den er braucht, so hat, dass er sich auf das Thema so konzentrieren kann, dass wenn er den Umstand nicht nutzt, ihm kein anderer Umstand mehr nutzen könnte, wenn Gott ihn anbieten würde. Es würde dennoch nicht zur Überzeugung des Geistes führen. So, das ist der große Plan Gottes für diese letzten Tage dieser Weltgeschichte. Durch die Sichtung bereitet er sich ein vollkommenes Volk vor. Es sind wenige, wir werden nicht viele sein. Aber wir müssen es auch nicht. Stellt euch vor, 144.000 Christusse, 144.000 Menschen, die völligen Zugang haben zu Gott, weil sie eins geworden sind mit ihm im Geist, weil sie das Wort Gottes aufgenommen haben, sie sind erfüllt worden, dadurch, dass sie es gegessen haben. Sie haben es aufgenommen. Sie sind wahrhaftige Zeugen. Und diese Menschen können durch das Aufnehmen eine Botschaft verkündigen, mitten in dem größten Tumult, den es gibt. Aber dieser Tumult wird benutzt von Gott, um die Umstände so zu machen, dass jeder diese Botschaft hören und sehen muss. Ist das nicht ein liebender Gott, Er muss dieses Werk hier auf Erden beenden. Aber er kann's ohne uns nicht. Das müssen wir wissen. Wir sind gerufen als seine Kinder, um das Licht der Wahrheit zu verkündigen. Willst du den Ruf folgen? Willst du erkennen die Stunde, die wir jetzt haben, uns vorzubereiten, damit wir dieses größte Werk aller Werke, das Gott nicht auf unsere Schultern legt, ohne dass er uns alle Möglichkeiten gibt, die unbegrenzt sind, dieses Werk auch zu vollenden. Wir haben einen außergewöhnlichen, liebevollen Gott. Lasst uns auf ihn hören. Lasst uns überzeugt werden von dem Ernst der Situation und das Vorrecht ansehen und erkennen, das wir haben, in diesen letzten Stunden zu leben und für unseren Gott mit unbegrenzten Möglichkeiten zu dienen. Amen.